ARD Sounds.
Er hat mit Deutschland den WM-Titel geholt, jahrelang die Abwehr des FC Schalke angeführt und war einer der verlässlichsten Verteidiger seiner Generation.
Das ist Wie geht's?
Benny Hövedes.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wie geht's? Es hat ein bisschen gedauert und ich freue mich umso mehr, weil heute sitzen wir hier auch noch zusammen in einem Studio. Das wäre beim letzten Mal anders gewesen. Benny, schön, dass du da bist.
Hi.
Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Unser Podcast heißt Wie geht's? Deswegen muss ich natürlich erstmal fragen, wie geht's dir?
Grundsätzlich geht's mir gut. Ich bin ein bisschen angeschlagen. Man hört es vielleicht, dass ich ein bisschen nasal spreche. Ich bin leicht erkältet. Ansonsten geht's mir sehr, sehr gut.
Das ist doch schon mal eine sehr schöne Aussage. Sehr, sehr gut. Nehmen wir gerne mit. Wir reden hier gerade in Köln. Der Transparenz halber, ich habe gerade Sommerferien. Ich darf mich ein bisschen ausruhen. Deswegen, du kennst das auch. Diese Zeit, wo man mal ein bisschen vom Fußball abschalten kann. Ich habe das gerade in der Saison total gemerkt. Da war ja bei uns echt Dauerfeuer. Wir haben ja bis zum Ende irgendwie um den Abstieg gekämpft und das war mental mega belastend und anstrengend. Und ich habe nach hinten raus schon gemerkt, dass mir der Körper so Signale gesendet hat, ich muss jetzt mal ein bisschen runterfahren. Ja. Kennst du das, dass der Körper dir so aktiv quasi signalisiert, es reicht jetzt für dieses Jahr?
Mehr als deutlich, würde ich sagen. Wir hatten ja auch auf Schalke viele intensive Jahre, wo wir dann auch immer so auf dem letzten Drücker dann noch in die Champions League gekommen sind oder für die Europa League qualifiziert sind. Wir hatten auch ein Jahr, wo wir zwar Champions League Halbfinale gespielt haben, aber trotzdem mit um den Abstieg mitgespielt haben. Und man hatte schon häufig das Gefühl, man ist froh, wenn die Saison vorbei ist. Also dieses, läuft entspannt in das Saisonfinale und man genießt nur noch. In die Momente bin ich relativ selten gekommen, muss ich sagen. Ja. Also man war schon irgendwie mental dann auch voll und war froh, als dann irgendwann der 34. Spieltag kam und die Saison auch vorbei war.
Würdest du dann auch sagen, dass so Sommerpausen dir vor allem zur mentalen Erholung so gedient haben? Oder war das schon vor allem eine körperliche Erholung?
Sowohl als auch. Mhm. Ich habe auch gemerkt, dass körperlich einfach der Akku leer war. So als Nationalspieler hat man die Pausen ja gar nicht so häufig gehabt, weil es dann direkt weiterging. Entweder hast du noch einfach eine Länderspielreise nach der Saison gehabt für 2 Wochen, wo alle anderen schon im Urlaub waren, oder du gehst halt wirklich nur mal zum Turnier, wo du dann einfach nochmal 6 Wochen am Stück quasi erstmal in die Vorbereitung gehst, weißt du ja selber, dann spielst du ein Turnier. Und wenn ich jetzt mal die WM 2014 nehme, dann bin ich 5 Tage vor dem ersten Spiel vom DFB-Pokal zurückgekommen. Und
das ist ja brutal.
So, und dann ging's los und der harte Alltag hat mich nach dem WM-Finale oder nach dem WM-Sieg dann auch direkt eingeholt. Wir haben bei Dynamo Dresden damals gespielt, 2. Liga. Ich habe zwar nicht gespielt, aber wir sind direkt rausgeflogen. Da war von, du kommst hier ganz oben an,
ja, genau,
dann und kommst dann wieder zum Pokal und landest mal wieder ganz hart auf dem Boden der Tatsachen.
Das ist so krass. Aber guck mal, das Ding ist, ich merke das bei mir auch immer, wenn solche Turniere dann noch anstehen und man hat halt wirklich nicht diese Zeit, erstens das eine Turnier vielleicht auch zu verarbeiten, eine ganze Saison zu verarbeiten, und du musst dann direkt quasi wieder in der neuen Saison performen und da sein. Und machen wir uns nichts vor, im Fußball ist es ja auch leider so, dass es da wenig Gedächtnis gibt. Man muss halt einfach, man ist immer so gut wie das letzte Spiel und es muss immer weitergehen. Gab es so Momente in deiner Karriere, wo du dann gemerkt hast, okay, pass auf, wenn ich mich jetzt aber hier nicht mal ein bisschen rausnehme oder zurücknehme, dann wird es mir hier zu viel?
Ich hatte das insofern auf jeden Fall, aber der Körper holt sich ja meistens das zurück, was er irgendwie auch braucht. Und ich hatte dann auch da, kann man 2014 eigentlich ganz gut nehmen, weil die Saison, ich habe dann keine Vorbereitung gespielt, bin direkt durchgestartet. Mhm. Nach der ersten Pokalpleite musste ich dann auch wieder spielen, weil man musste ja wieder gut starten nach dem katastrophalen Fehlstart im Pokal. Und man schwebt dann erstmal auf so einer Welle und alles ist cool. Und irgendwann merkt der Körper aber einfach, ey, du hast hier gar keine Grundlage. Ne? Und irgendwann, ich habe mich relativ schnell nach der WM auch wieder verletzt. Und der Körper holt sich dann schon sehr, sehr häufig das wieder, was er eigentlich braucht. Und auch da vielleicht nochmal eine ganz gute Anekdote zu meiner Zeit bei Juventus, weil der Abgang auf Schalke war ja sehr, sehr bitter und überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Sehr, sehr enttäuscht gewesen. Körperlich hat sich das alles bei mir wiedergespiegelt, weil ich das ganze Jahr verletzt war, weil mich das so getroffen hat damals und verletzt hat, dass mein Körper das irgendwie ausgespuckt hat und das die ganze Zeit mit irgendwelchen Muskelverletzungen.
Ja, ich finde das brutal, was du sagst. Ich kann das total nachvollziehen, weil ich habe das hier auch auf dem Zettel drauf und bei mir war das auch immer so, wenn ich mich verletzt habe und toi toi toi, ich bin um ganz große Verletzungen bisher echt rumgekommen und ich hoffe, das bleibt auch noch so, aber immer, wenn ich verletzt war, und das waren meistens Muskelverletzungen, dann kann ich parallel dazu auch immer so ein Ereignis finden auf mentaler Ebene, was mich so ein bisschen belastet hat. Also entweder war ich ausgelaugt oder ich hatte ein anderes großes Thema. Also in der letzten Saison war es zum Beispiel so, dass ich dann bei der Beerdigung von meiner Oma tatsächlich, wir haben abends gegen Inter gespielt und es war nicht anders zu machen. Der Trainer wollte, dass ich dabei bin und ich war im Hotel. Mhm. Mein Vater hat so mit FaceTime dann so für mich die Beerdigung so mitgefilmt. Also ein richtig brutaler Moment eigentlich. Dann abends gegen Inter natürlich den Kopf überhaupt nicht frei gehabt und bam, reingeknallt, 8 Wochen raus so, ne? Und daran merke ich immer so und deswegen finde ich so schön, dass du das auch so beschreibst, dass wenn der Körper sich dann quasi gerade nicht so fühlt, beziehungsweise irgendein Thema hat, dann nimmt er sich auf irgendeiner Ebene dann immer die Zeit, das dann auszukurieren, weil dann hast du ja die 8 Wochen, wo du dann nicht im Fokus bist, du bist dann in der Reha und hast dann vielleicht die Möglichkeit, das zu verarbeiten. Kennst du das?
Auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass man jede Verletzung erklären kann, gerade die mit Kontakt, die passieren halt einfach. Aber ich glaube schon, dass viele Verletzungen, gerade Muskelverletzungen auch mit oder stressbedingt sind. Und so wie du sagst, voll. Du hast gewisse Themen irgendwie auf der Agenda und als Fan sieht man ja immer nur den Fußballer, der funktionieren muss, aber wir alle haben natürlich genau die gleichen mentalen Probleme wie alle anderen auch. Ja. Sprich, innerfamiliäre Probleme oder keine Ahnung, man wird nicht gesehen oder nicht wertgeschätzt oder wie auch immer. Also jeder hat ja seine unterschiedlichen Themen einfach. Und so strugglen wir alle irgendwo damit auch so ein bisschen durch die Gegend und gerade im Fußball bist du ja extrem abhängig von Sieg oder Niederlage, auch stimmungsabhängig. Ja. Ich kenne das so krass von mir, wenn ich verloren habe, nach Heimspielen bin ich dann nach oben gegangen in die Loge, wo die ganzen Familien und Freunde sind. Ich habe kein Wort geredet. Ich war der unangenehmste Mensch einfach da oben, weil ich einfach so angefressen war. Ich war so sauer. Ich habe das auch nicht verstanden, warum Spieler danach immer so schnell lachen konnten und das vergessen konnten. Ich habe das immer alles persönlich genommen, gerade auf Schalke, was mein Verein war. Und ich war dann so unangenehm und das zeigt einfach, wie sehr mich das auch einfach mitgenommen hat, also auch so mental mitgenommen hat und das, man konnte das zwar im besten Falle 3 Tage später wieder wegmachen, dieses Gefühl, und konnte ganz schnell auch wieder auf den Hochkommen.
Ja, das stimmt, das ist das Gute.
Das ist ja so krass beim Fußball oder beim Sport, aber diese Ups and Downs und Sieg oder Niederlage, da bist du schon extrem stimmungsabhängig von.
Hat sich da irgendwann bei dir so eine gewisse Distanz dazu eingestellt oder war das bis Ende deiner Karriere immer so, dass dich so Niederlagen so krass umgehauen haben und du das persönlich genommen hast?
Also je älter ich wurde, desto besser wurde es natürlich und es wurde vor allen Dingen auch besser, als ich ins Ausland gegangen bin. Weil Schalke war schon mein Verein.
Ja, klar.
Ich habe das alles persönlich genommen. Ich hatte natürlich super viele Schalke-Fans bei mir im Umkreis. Du wirst an jeder Tanke angesprochen, in jeder Bäckerei angesprochen, was da am Wochenende los war. Der Präsident ruft dich 5-mal in der Woche an und fragt, was da los ist und sagt, du musst für Ordnung sorgen. Du hast auf unterschiedlichsten Ebenen immer diesen Druck aufgelastet bekommen. Der Druck, den ich mir selber natürlich auch gemacht habe, vielleicht als Kapitän in dieser besonderen Rolle nochmal. Und das hat man ja alles irgendwie so mitgenommen. Deshalb habe ich erstmal im Ausland wirklich verstanden, was es bedeuten kann. Man kann alles geben und man geht dann einfach trotzdem nach Hause und kann sich trotzdem abends in ein Restaurant gehen oder setzen und auch mal lachen. Ja. Weil dann nehme ich diesen emotionalen Druck, der vielleicht so aufgrund der Verbundenheit da war, gar nicht mit, weil ich diese Verbundenheit nicht so spüre zu den anderen Vereinen. Und da konnte ich das einfach akzeptieren. So, ich habe alles gegeben, ich bin für mich fein, mit mir fein. Und jetzt kann ich aber auch wieder ich als private Person sein. Und das habe ich sehr, sehr genossen.
Krass, finde ich stark, dass du das gelernt hast. Ich bin da immer noch so ein bisschen, glaube ich, dann in diesem Lernprozess drin, weil ich denke mir oftmals, dass auch wenn ich mein Bestes gegeben habe und ja, eigentlich das Gefühl habe, dass mehr jetzt für heute auch nicht drin gewesen ist, dann habe ich trotzdem oft das Gefühl, vor allem wenn wir dann halt auch verlieren, dass so, dass es nicht genug war. Weißt du, kennst du dieses Gefühl, dass es immer, also man hat immer das Gefühl, es hat nicht gereicht, obwohl man weiß objektiv, man hat sein Bestes gegeben. Und da bin ich immer noch in dieser Phase, wo ich versuche, eine Akzeptanz gegen dem gegenüber zu entwickeln, aber es klappt so oft nicht.
Aber Robin, ist es nicht genau deshalb, oder ist das nicht genau der Grund, warum du es auch so weit geschafft hast am Ende?
Ja.
Weil
ja.
wir alle immer nach dem Maximum streben und wir haben uns nicht mit Mittelmaß zufrieden gegeben, sondern wir wollten immer besser sein und wir wollten immer das Maximum an Erfolg rausholen. Und das, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, ich habe mit Sicherheit eine sehr ordentliche Qualität so gehabt als Fußballer, aber das, was mich immer ausgemacht hat, dass ich das vielleicht einen Tacken mehr wollte als anderen, dass ich einfach so ehrgeizig war, so wissbegierig, so voller Ehrgeiz, dass ich mich da reinfuchsen wollte.
Ja.
Und fußballerisch waren ganz viele andere Spiele besser als ich.
Absolut.
Ganz, ganz viele.
Absolut.
Die viel bessere Bälle spielen konnten und so. Aber ich war, glaube ich, so auf mentaler Ebene einfach so ehrgeizig, dass ich mich da reingebissen habe. Und ich glaube, dich schätze ich als ähnlichen Typen ein, der einfach immer besser werden will und der sich darüber aufgeregt hat, so das hat nicht funktioniert. Und selbst du konntest 89 Minuten das beste Spiel machen. Wenn du einen Fehler gemacht hast, hast du dich darüber aufgeregt.
Ja,
das habe ich auch gemacht. Aber trotzdem habe ich das irgendwann, habe ich meinen Frieden, glaube ich, so ein bisschen finden können und mit dem Step ins Ausland, du bist ja quasi im Ausland gestartet.
Ja, stimmt.
Auch nochmal was anderes.
Ja, ja.
Aber bei mir, als ich irgendwann dann im höheren Alter gesagt habe, ich gehe ins Ausland, kam der Schritt auf jeden Fall einfacher für mich.
Ich bin komplett bei dir. Ich glaube auch, ich will diese Charaktereigenschaft, die ich habe, will ich auch überhaupt nicht missen, weil ich das genauso wie du sehe, dass mich das so weit gebracht hat. Aber manchmal denke ich mir so, dass so eine Leichtigkeit, wenn ich die noch finden würde, mir noch so ein anderes Gleichgewicht geben würde. Weil ich bewundere manchmal, du hast sie gerade zu Recht in Anführungszeichen kritisiert, die Spieler, die nach dem Spiel direkt gelacht haben und dann sofort umgeswitcht haben und in diese Privatperson umgeswitcht haben. Und mittlerweile bin ich so in dem Alter mit fast 32, dass ich diese Spieler fast bewundere. Und ich habe immer gehofft, dass sich das bei mir einstellt irgendwann, weil ich schon glaube, dass sie das eine andere Ruhe gibt und auch ein anderes Verständnis gibt für das Spiel und für deinen Job, so weißt du. Und ich komme aber immer noch nicht aus dieser Verbissenheit raus, weißt du. Und das ärgert mich manchmal so. Und zeitgleich glaube ich aber auch, dass es wahrscheinlich für mich als Fußballer so der richtige Weg ist oder vielleicht auch der einzige Weg ist, der funktioniert.
Ich bin zu 100% bei dir und ich habe mich auch immer danach gesehnt, dass ich das ein bisschen entspannter sehen kann und lockerer in Trainingseinheiten gehen kann. Und ehrlicherweise, ich habe es auch hier und da mal probiert. Ich musste aber immer wieder feststellen, wenn ich anfange, vielleicht so ein bisschen lockerer reinzugehen, dann reicht das nicht. Dann bin ich vielleicht nicht maximal konzentriert und dann arbeite ich nicht immer am Limit.
Ja,
und
voll.
Dann reicht das qualitativ nicht. Und das hat mich immer wieder zurückgeführt zu dem, das bin ich auch einfach nicht. Also das ist nicht mein Naturell. Ich muss immer...
Ja, man verstellt sich quasi.
Genau, man versucht sich zu verstellen. Und vielleicht war ich genau deshalb so erfolgreich, also so auf meinem Niveau, weil ich halt ein bisschen zu verbissen war und weil ich immer der Beste sein wollte irgendwie oder die beste Version von mir selber. Ich konnte ja nie der Beste sein, das war unmöglich, aber die beste Version von mir. Und immer wenn ich so versucht habe, ja, jetzt haben wir doch gerade einen Flow, jetzt mache ich mal ein bisschen Hacke und so.
Ja, kenn ich so gut.
Und das bin einfach nur ich. Und dann geht es einfach immer in die Hose.
Ja, immer.
Und von daher kam ich immer wieder zu dem Punkt, dass ich gesagt habe, ja gut, dann muss ich doch wieder anders.
Ja, weil wir sind halt die Malocher. Das wird wahrscheinlich immer so bleiben, das ist so. Lass uns noch einmal dieses Thema Verletzung absprechen, rund machen. Du hast gerade auch von der Zeit von Juventus gesprochen, wo du so einen großen Rucksack mitgeschleppt hast aus der Zeit von Schalke, weil da wahrscheinlich viel nicht aufgearbeitet wurde und du dann die ganze Zeit verletzt warst. Gibt es konkrete Verletzungen auch, die dich auch so verändert haben, die also so einen richtig großen Impact auf dich gehabt haben, dass du gesagt hast, boah, danach war ich sogar ein anderer Fußballspieler?
Nee, das will ich nicht sagen. Ich bin auch von, ähnlich wie bei dir, ich bin von ganz großen Verletzungen irgendwie verschont geblieben und ich war jetzt nie ein halbes, dreiviertel Jahr raus. Mhm. Ich hatte keinen Kreuzbandriss, wo ich dann einfach mal ein Dreivierteljahr draußen war. Ich hatte einmal eine schlimme Sprunggelenksverletzung, die hat mich echt auch Zeit gekostet, aber das ging auch noch einigermaßen und ansonsten waren es durchgehend Muskelverletzungen bei mir, weil ich aber, also bei mir sind die auch primär dadurch immer entstanden, weil ich einfach so eine chronisch entzündete Hacklundferse hatte und ich, das knöcherte dann so aus und dann war immer so ein daumenbreite Entzündung drin und da bin ich immer krumm gelaufen und ich hatte echt Jahre, da bin ich von zehn Schmerzpunkten rumgelaufen, eigentlich konnte ich nicht mehr geradeaus laufen. Und ich habe damit schon immer auch gespielt und mein Körper hat sich dann auch irgendwann die Pausen genommen, da kommen wir wieder zum Anfangsthema zurück, wo der einfach gesagt hat, ey, Typ, das geht nicht mehr. Nimm dir jetzt deine Pause. Aber ich glaube nicht, dass mich irgendeine Verletzung zu einem anderen Typen gemacht hat. Nee, das glaube ich nicht.
Diese Verletzung oder auch gerade diese chronisch entzündete Geschichte, würdest du sagen, die hat dich trotzdem dann irgendwie unbewusst psychisch belastet? Also bist du dann auch so lange Zeit immer mit Schmerzmitteln und so rumgelaufen und hast dich fit spritzen lassen?
Fit spritzen habe ich mich, auch da kommen wir wieder so ein bisschen zu dem Schalke-Thema, weil es hat zwar nichts mit der Hacke zu tun, aber ich hatte, bevor ich dann im Sommer gegangen worden bin, ich habe im Winter einen Leistenbruch mir zugezogen und der Verein hat mich doch gebeten, mich nicht operieren zu lassen, sondern die Saison zu spielen, weil ich halt so wichtig bin. Und ich habe mich zu jedem Training, zu jedem Spiel, habe ich mir immer 3 Spritzen in die Leiste gejagt, damit ich irgendwie spielen kann. Und so viel Dankbarkeit wird dir dann am Ende gegenübergebracht. Wenn dann Personalwechsel kommt und er sagt so, tschüss.
Ja, das finde ich sowieso, das finde ich brutal. Und wir werden sicherlich hier keine Medikamenteneinnahme verherrlichen, das soll klar sein. Aber ich finde das bei mir selbst auch brutal, wie oft und wie leicht man dann doch am Ende zu einer Spritze oder zu Medikamenten greift, damit man eben dieses Spiel bestreiten kann. Und ich habe mir schon oft gedacht, eigentlich bringt es jetzt gar nichts, dass du dich hier fit spritzen lässt. Du musst es auch mal an dich selbst denken. Aber dadurch, dass du immer das Gefühl hast, dass wenn du nicht spielst und du gibst deinem Konkurrenten in Anführungszeichen dann die Bühne und der macht es gut, hast du immer das Gefühl, du, wenn es irgendwie geht, du musst spielen. So, ne? Auch wenn es
der Rucksack wird dir aber auch auferlegt.
Richtig,
von
genau.
Seite. Ja. Vom Trainer, vom Verein, also vom Manager, Präsidenten, wie auch immer.
Ja.
Der Rucksack wird dir von allen auch aufgesetzt. Hinzu kommt natürlich das, was du sagst. Du möchtest natürlich auch nicht deine Position freigeben und wenn der andere ein gutes Spiel macht, dann bist du erstmal raus und so, das willst du auch nicht. Du willst auch, vielleicht hat man auch selber das Gefühl, man ist nicht zu ersetzen, so man mit seiner Qualität hat man der Mannschaft schon auch viel zu geben einfach.
Ja.
Und dann kommen ja so viele Faktoren einfach hinzu, warum man sich dann häufig überreden lässt, obwohl man aus reinem gesunden Menschenverstand sagen müsste, ey Robin, jetzt setz halt mal ein Spiel aus, vielleicht setze 2 aus und dann geht es dir danach auf jeden Fall besser, aber das sieht man häufig nicht aus.
Bei mir ist es sogar eher im Gegenteil der Fall, wenn ich das Gefühl habe, dass mir ein Mannschaftskollege gerade erzählt, pass auf, ich spiele hier morgen nicht, weil ich habe das und das Problem, dadurch so unbewusst da schon so eine kleine Krawatte bekomme, weil ich mir denke, Junge, wir brauchen dich, das ist ein Problem, was du in den Griff kriegen kannst, das ist einfach nur ein Thema der Schmerztoleranz.
Ja.
Und dann setze ich immer den Maßstab bei mir an. Da sind wir auch wieder wahrscheinlich bei der Mentalität und bei dem, dass wir halt dann da drüber gehen können, weil wir das nicht anders gewohnt sind.
Ja.
Und dann rege ich mich so ein bisschen darüber auf, wo man ja auf der anderen Seite sagen kann, der macht alles richtig, weil der hört einfach auf die Signale seines Körpers und das ist sicherlich der gesündere Weg, vor allem langfristig.
Ja,
aber
absolut.
Kennst du das, dass sich das dann quasi sogar eher aufregt bei anderen?
Auf jeden Fall. Also erstmal möchte man natürlich auch nicht sein eigenes Team im Stich lassen,
und
beißt vielleicht noch mehr auf die Zunge, aber dieses, dass andere das vielleicht anders ausleben, aber auch dieses Grundsätzliche, ne? Also Einstellung zum Spiel, das musste ich auch wirklich lernen, dass ich das einfach akzeptieren kann, so, weil es genauso ist, wie du sagst, man setzt den Maßstab ja immer bei sich selber.
Ja.
Und wenn ich ein gewisses Werteverständnis habe oder eine gewisse Schmerztoleranz bei mir sehe und die anderen das nicht so mitziehen, dann verknüpfe ich das sofort mit, der gibt ja nicht alles fürs Team. Aber eigentlich, auch das ist irgendwie dann im Laufe meiner Zeit immer besser geworden, dass ich das immer besser verstehen konnte und akzeptieren konnte, weil du wirst nie nur mit Typen wie uns ein Spiel gewinnen können, sondern brauchst du immer diese Balance zwischen die alles immer richtig machen wollen und die einfach diese Gaudi vorher brauchen und lachen und Spaß haben und die einfach locker ins Spiel reingehen. Die brauchst du aber genauso in dieser vernünftigen Mische. Ja, es wird nicht nur mit diesen lustigen Spielern gehen oder die alles locker sehen. Es geht aber auch nicht nur mit diesen verkrampften, verbissenen Typen, wie wir das sind, sondern es ist immer die Mische. Und das fand ich halt immer bei Yogi auch so gut. Deshalb hat er auch so über so langen Zeitraum immer so gut funktioniert bei der Nationalmannschaft, weil der immer ein gutes Gespür hatte, meines Erachtens, eine Mannschaft richtig zusammenzusetzen. Welche Typen passen rein und wer ist vielleicht nicht nur, also die müssen natürlich alle gut sein, aber wer bringt auch so vom Charakter welche Eigenschaften mit in diese Mannschaft? Ne?
Ja, total wichtig. Finde ich auch, finde ich essentiell. Da ja, war Yogi schon Meisterin, fand ich auch. Habe ich auch genauso wahrgenommen, dass der so empathisch gesehen war. Das war schon ein toller, ganz toller Mensch, der schon sehr viel richtig gemacht hat, glaube ich. Auf die WM und auf 2014 kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Aber bevor wir das tun, müssen wir natürlich erstmal eben am Anfang, bei dir anfangen. In Haltern am See bist du geboren. Du hast gerade schon gesagt, du bist ein bisschen mit Schalke eigentlich sozialisiert worden. Schalke ist dein Verein. Lass uns einen Schritt vorher noch anfangen. Wie und wo ist die Liebe für den Fußball bei dir entstanden?
Mein Bruder ist 2 Jahre älter, der hat vor mir angefangen Fußball zu spielen. Mein Papa war sein Trainer von der F-Jugend bis zu der ersten Mannschaft, also ist immer mitgegangen. Und die haben mich einfach relativ früh mitgenommen. Ich habe dann häufig bei den 2 Jahre Älteren einfach mitgespielt, weil mein Papa und mein Bruder halt da waren. Und ich habe einfach, ich habe das geliebt, auf dem Bolzplatz zu sein. Ich habe das geliebt. Ich habe gar nicht so viel Fußball geguckt, habe ich das Gefühl gehabt. Ich war auch nie in Fußballstadien. Früher als Kind konnten wir uns damals auch nie leisten immer.
Ja.
Sondern ich habe einfach die allermeiste Zeit auf dem Bolzplatz verbracht. Und das, ich habe das so sehr geliebt und dementsprechend auch immer diesen Traum gehabt, Profifußballer zu werden. Und dem bin ich hinterhergejagt, nicht weil meine Eltern das wollten, sondern weil ich das wollte. Und die haben mich einfach auf dem Weg super gut unterstützt.
Krass. Und wann und wie kam dann Schalke in dein Leben? Und wie ist dieser Weg dann verlaufen bei Schalke quasi? Weil du, man muss ja sagen, ich habe es gerade angesprochen, mit Schalke sozialisiert worden, im Prinzip alle Jugendmannschaften durchlaufen und dann bis nach ganz oben irgendwann Kapitän gewesen. Wie war dieser Weg und was hat er so auch mit dir gemacht? Wie hat er dich geprägt?
Waren verschiedene Etappen, weil ich bin damals als Jungjahrgang C-Jugendspieler nach Gelsenkirchen gekommen, den üblichen Weg über Kreisauswahlmannschaften, Westfalen-Auswahlmannschaft, dann kamen die ganzen Scouts so Dortmund, Bochum, Schalke an, dann habe ich mich auch für Schalke damals entschieden, weil es der einzige Verein ist, der damals schon einen Fahrdienst anbieten konnte. Hört sich ein bisschen unromantisch an, ist aber so.
Ja.
Weil meine Eltern beide berufstätig waren und mich nicht fahren konnten. Das heißt, ich bin dann gerne auch nach Gelsenkirchen gefahren worden vom Fahrdienst. Und dann hat das so seinen Weg genommen. Und dann hatte ich, dann ging das los mit Jugendinternatzeit, wo gesagt wurde, okay, wenn du Profi werden willst, musst du auf dieses Fußballinternat gehen. Das war so eine Verknüpfung mit der Gesamtschule Bergerfeld damals, Schalke 04. Da habe ich mich dann angeschlossen als 15-Jähriger.
Was hieß das konkret? Also wie darf ich mir so, also du warst dann fix in einem Internat, hast Schule?
Nee, ich habe zu Hause gewohnt, die haben mich morgens abgeholt um 6, bin dann zur Schule gefahren worden, auf eine normale Gesamtschule in Gelsenkirchen. Die Schalke-Spieler von der C- bis zur A-Jugend hatten dann aber ihren eigenen Raum und die hatten dann jeden Morgen noch 2 Stunden Training zusätzlich zu dem normalen Mannschaftstraining. Und die waren jetzt nie gerne gesehen auf der Gesamtschule, weil wir natürlich immer, weiß ich nicht, wir hatten einen eigenen Raum und wir konnten mal vormittags auch noch trainieren gehen und so. Ich habe 7 Wochen ausgehalten da. Danach bin ich weinend zu meinen Eltern gelaufen und habe gesagt, ich kann nicht mehr, das ist nicht meine Welt hier. Also Haltern sehr behütet, alles ist in Ordnung, nach Gelsenkirchen gekommen. Damals war die Schule, hatte jetzt auch nicht den allerbesten Ruf. Wir hatten keine Aufenthaltsmöglichkeiten. Ich habe in den Kabinen auf der Bank Hausaufgaben gemacht und da Mittagsschlaf gemacht. Das Essen war eine Katastrophe in der Kantine. Wir hatten unfassbare Situationen da, wo so 10 Neonazis zum Schulgelände gekommen sind. Und diese Schule war bestückt von, weiß nicht, wie hoch der Ausländeranteil war. Und das war das einzige Mal, wo alle Ausländer irgendwie sich zusammengetan haben, einen Riesenkreis mit den Lehrern um diese Neonazis gebildet haben und dann eine wilde Schlägerei stattgefunden hat. Und ich dachte mir, was zur Hölle ist hier los? Ich habe das noch nie gesehen. Und dann bin ich nach 7 Wochen weinend zu meinen Eltern gelaufen und habe gesagt, ich muss hier weg. Und damals gab es viele Stimmen, auch auf Schalke, die gesagt haben, der schafft es nicht, weil der beißt sich nicht durch.
Krass.
Ich hatte aber zum Glück einen Trainer, der sehr an mich geglaubt hat und mich supportet hat. Und der gesagt hat, nee, der ist gut, den müssen wir halten. Und dann habe ich mich einfach immer weiter reingebissen und bin dann meinen Weg gegangen. Und wir hatten das große Glück, dann in A-Jugend, als Jungjahrgangsspieler sind wir damals noch deutscher Meister geworden. Wir hatten eine super Mannschaft mit Mesut Özil, Ralle Fährmann und so weiter und so fort. Und das war der Moment, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, also ich glaube, ich kann den Sprung schaffen. Weil vorher ist es ja immer nur ein Traum.
Ja, klar.
Und irgendwann kommt der Moment, wo du denkst, boah, ey, also wenn du weiter so machst und wenn du fing irgendwann, ich glaube, ich habe Jugendnationalmannschaft nie wirklich gespielt, da gab es immer andere, die besser waren.
Ja.
Und ich habe in der U19 angefangen mit der Nationalmannschaft und das war, dann habe ich da auch wirklich gut performt. U21 Europameister geworden und das waren wirklich so die Momente, wo ich gedacht habe, das wird was.
Krass. Bevor wir da gleich nochmal, lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Du hast gesagt, dass das dann für dich quasi eine mega Belastung war, diese Gesamtschule in der Kombination, wie das dann mit Schalke gelaufen ist. Verstehe ich das richtig quasi, dass eigentlich von Schalke so gewollt war, dass das nur in Kombination funktioniert quasi, also Gesamtschule und dieses Internat?
Ja, also es wurden die Spieler, die von außerhalb kamen, aus Chemnitz und so, die haben dann auf dem Trainingsgelände gewohnt, in dem Internat selber. Aber es gab immer auch ein paar Ausnahmen, die dann im Umfeld gewohnt haben, die dann einfach von zu Hause aus dahin gefahren sind und halt einfach dieses doppelte Training, auch dieses Mehrtraining angeboten bekommen haben, was grundsätzlich auch eine gute Sache ist. Und ich glaube auch, dass das jetzt ein ganz anderes Niveau hat, aber das waren so die ersten Anfänge davon und das war damals schlimm. Ich glaube, dass es, und ich hoffe, dass die Situation sich jetzt deutlich gebessert hat und so. Aber es war damals einfach nichts für mich. Es hat nicht gepasst.
Aber wie hat dich das geprägt? Hat sich das auch insofern geprägt, als dass du gesagt hast, okay, pass mal auf, alles schön und gut, aber wenn das der Weg ist zum Profi, dann möchte ich den nicht gehen?
Ja, genau so.
Krass. Also das war es dir dann einfach nicht wert, weil du so traurig warst, so...
Ja, ich war traurig. Ich war, also ich habe... Ich habe natürlich erstmal auch meine Freunde quasi verlassen, weil natürlich dann nur noch Karte Fußball war. Und ich habe einfach gemerkt, so das ist nicht das, was ich jetzt gerade brauche, was ich möchte.
Ja.
Weil man gibt ja sowieso viel auf.
Ja, voll.
Durch die ganzen Wochenenden, es kommt ja sowieso immer der Punkt, wenn du 16, 17, 18 bist, so wenn es darum geht, deine Freunde haben die ersten Freundinnen, die haben die ersten Urlaube, die trinken den ersten Alkohol, die gehen auf die Partys. Und dann habe ich immer zu allem Nein gesagt. Ich habe keinen Alkohol getrunken, bis ich 18 war oder glaube ich 18 war. Die ganzen Partys, da bin ich halt um 11 nach Hause gegangen.
Ja.
Also es war schon ein anderes Leben und ich habe sehr, sehr viel dafür aufgegeben. Aber ich habe das trotzdem gerne gemacht, nur nicht um jeden Preis. Also das war schon, dass ich gerade dieses Internatsding, wo ich gesagt habe, das ist es mir nicht wert.
Ja, ich glaube, dass das viele Menschen auch gar nicht so richtig verstehen, irgendwo zurecht, weil sie nicht in dieser Bubble drin sind. Aber was wir da teilweise aufgeben, schon als Jugendliche, was das auch mit einem macht, immer dieses Nein sagen und dieser Verzicht für diesen großen Traum. Und dann muss man ja auch dazu sagen, Benni, von diesen Gott weiß wie vielen Kickern, die es dann bis in die A-Jugend bei Schalke oder Gott weiß wo schaffen es dann aber nur einen Bruchteil an Leuten dann wirklich in diesen Profikader und machen eine langfristige Karriere.
Ja.
Der große Teil, 99,9%, der schafft es nicht.
Ja. Ne?
Und der trotzdem in Anführungszeichen seine Jugend aufgegeben oder zumindest mal alles auf die Karte Fußball gesetzt. Es ist jetzt kein, ich gebe was auf, weil das ist ja ein Traum, dem du hinterher rennst. Und da auch gleich die Frage, weil ich kenne ja diesen Weg nicht, den du gerade beschreibst. ich habe ja quasi genau das gehabt, was deine Freundin dann auch gehabt hat damals. Ich war auf den Dorfdiskus unterwegs. Ich habe da morgens in Gott weiß was für einem Zustand um 11 Uhr auf dem Platz bei Bochert und bei Rede gekickt und wir waren halt mit den Freunden unterwegs und hatten da eine große Spaßtruppe, bis dann irgendwann halt dann so ein Scout auf mich zukommen und gesagt hat, nicht, hast du nicht mal Bock, Probetraining, und dann hat das auf einmal noch seinen Lauf genommen. Das war jetzt ja Wahnsinn. Ich weiß, dass das die Ausnahme ist, aber ich weiß auch, dass ich, glaube ich, irgendwann an den Punkt gekommen wäre, wo ich gesagt hätte, nee, ich kann das jetzt nicht so, weil ich brauche das, es ist mir wichtig, ich muss das haben für meine Persönlichkeitsentwicklung. Deswegen leite ich die Frage gerne an dich weiter. Hast du das Gefühl jetzt oder hattest du in dem Moment das Gefühl, dass dir irgendwas fehlt?
Nee, weil ich hatte schon noch ich habe zu Hause gewohnt, ich hatte trotzdem auch meine Freunde. Es war auch immer für mich wichtig, dass ich diese Freunde beibehalte, außerhalb dieser Fußballbubble. Auch als ich Profi war, weil es brauche ich dir ja nicht sagen, du hast ja deine Fußballbubble, du hast ähnliche Themen, junge Leute, die relativ viel Geld haben, wo dann Autos Thema sind, Uhren und so, da habe ich mich meistens gar nicht so drin gesehen, deshalb war ich immer froh, wenn ich nach Spielen nicht mit den anderen feiern gegangen bin und mich in irgendeinen VIP-Raum gestellt habe, sondern ich bin dann zu meinen Kumpels in die Scheune gegangen, die dann andere Themen hatten. Und das hat mich immer wieder runtergeholt auf den Boden der Tatsachen. Das fand ich persönlich für mich immer wichtig, dass ich das auch noch mit hatte, weil ich dann auch immer gesehen habe, dass das nicht die normale Welt ist, die wir da als Fußballer gelebt haben. Weil es war immer eine Parallelwelt, immer, auf jeglicher Ebene. Und das fand ich schon immer auch wichtig.
Ja, glaube ich. Ich glaube, das ist auch tatsächlich das, was sich durch meine Karriere zieht und was mir, glaube ich, immer wieder geholfen hat. Ne? Immer wieder diese Anknüpfungspunkte an die in Anführungszeichen normale Welt. Ne? Weil diese Bubble, in der wir da leben, die ist so dermaßen an der Realität und am echten Leben vorbei. Und wenn du dann halt nicht mal so rauszoomst und quasi Kontakte hast mit, mit in Anführungszeichen normalen Problemen, das klingt immer so blöd, aber es ist ja nun mal einfach die Wahrheit, ne? Wie weit wir da teilweise von weg sind, das ist schon echt wichtig. Um nochmal auf dieses Thema abschließend einzugehen, wie war das bei dir damals? Weil ich habe nach wie vor das Gefühl, wenn wir darüber reden, dass es dann einen Bruchteil in den Profikader schafft und 99% nicht. Wie ist der Umgang mit den Jungs, die es nicht schaffen? Wie werden die darauf vorbereitet? Weil ich habe das Gefühl, dass es da echt einen schlechten Umgang mit diesem Scheitern gibt. Alle werden auf diesen Moment und jedem wird gesagt und von Beratern und von allen Leuten, du wirst es schaffen, du bist der eine, du bist der eine. Aber am Ende sind viele Leute nicht diese eine Person. Und dann stehen sie oftmals da eben vor gar nichts und haben ihr bisheriges Leben nur darauf ausgerichtet, haben aber nie so einen richtigen Plan B entwickelt. Wie nimmst du das wahr in diesen NLZs und wie hast du das zu deiner Zeit wahrgenommen? Wird da auch dran gearbeitet, dass man es vielleicht nicht schafft sozusagen?
Ich sehe das unter zwei Gesichtspunkten. Zum einen hatten wir damals einen A-Jugendtrainer, der unfassbar gut ist mit Norbert Elger, der wahnsinnig viel auf Werte gelegt hat, wo jeder Einzelne immer am Ende rausgegangen ist und gesagt hat, ich habe so viel gelernt. Ich habe mich als Person weiterentwickelt und als Fußballer und natürlich schaffen es die allerwenigsten und die sind brutal enttäuscht, weil das der große Traum auch von denen ist. Ich glaube trotzdem, gerade auf Schalke sind viele rausgegangen und haben gesagt, ich habe einen Schritt nach vorne gemacht in der Persönlichkeitsentwicklung.
Schön.
Und das finde ich erstmal total wichtig.
Ja.
Und ich glaube auch, dass grundsätzlich der Sport und auch das, was wir erleben konnten, vielleicht ich mehr als du jetzt, wo du gesagt hast, du hast einen anderen Weg eingeschlagen, aber dieses, dass Sport im Allgemeinen und Fußball vielleicht auch nochmal im Besonderen einfach so dazu beigetragen hat, dass man gesunde Werte mitbekommt.
Ja.
Dass man rauskommt von dieser Social-Media-Welt, dass man, wenn wir das auf heute produzieren, dass wir einfach an der frischen Luft sind, dass wir respektvoll miteinander umgehen und das in so Multikulti-Vereinen oder Teams, in denen wir gespielt haben, da spielt Hautfarbe keine Rolle, da spielt Religion keine Rolle, da sind wir alle eins. Wir müssen aufeinander auch Acht geben, wir müssen ehrlich miteinander kommunizieren. Wir müssen so viele tolle Werte, die da im Sport und auch im Fußball vermittelt werden, das ist so wertvoll, die gerade auch einfach verloren geht. Ne? Und deshalb glaube ich, dass ganz, ganz viele Fußballer schon was für sich und auch für spätere Berufsleben mitnehmen konnten, dass nicht jeder Fußballprofi werden können. Das ist die bittere Wahrheit irgendwie. Ich glaube trotzdem, dass ganz viele Leute sich da was rausziehen können.
Krass, wow, Gänsehaut, ja, stimmt. Ist tatsächlich ein Blickwinkel, den ich so noch gar nicht mir in meinem Kopf ausgemalt habe. Also ich bin ja sehr in diesem Thema mentale Gesundheit drin und versuche das immer aus diesem Blickwinkel zu beleuchten. Ey, da muss doch mehr für die Jungs gemacht werden, die dann da ihr ganzes Leben darauf ausrichten und dann scheitern. Aber der Blickwinkel, den du da gerade aufgemacht hast, der stimmt natürlich, dass man da dann viel für das Leben mitnimmt und viel lernt und Werte vermittelt bekommt, die man vielleicht in anderen Phasen des Lebens so in der Form nicht mitbekommt, das stimmt. Du bist dann aber einer geworden von den wenigen, die es geschafft haben und dann ist es ja erstmal im Prinzip eine Bilderbuchkarriere dann bei Schalke. Viele Spiele, Kapitän, DFB-Pokalsieger, also im Prinzip alles so, wie man sich das vorstellt. Bevor wir gleich auf diese letzte Phase eingehen, die du jetzt auch schon mehrmals angeschnitten hast, müssen wir natürlich drüber reden. Lass uns noch einmal über 2014 reden. Nochmal ein weiterer Höhepunkt, WM 2014, der gekrönt wurde mit dem Titel dann auch. Was war das für eine Reise?
Eine ganz verrückte Reise, weil ich habe die letzten 4-5 Spiele allesamt nicht mehr mitspielen können, weil ich verletzt war und ich echt eher Bammel hatte, überhaupt mit in den endgültigen Kader reinzukommen. Dann hatte ich noch einen tragischen Autounfall als Beifahrer bei einer Marketingaktion von Mercedes. Wo wir zwei Menschen umgefahren haben. Das war höchst dramatisch. Also ich war ja nur Beifahrer, aber es war sehr traumatisch, weil die Person vor mir in der Windschutzscheibe eingeschlagen ist. Das kam dann auch noch dazu und zudem grundsätzlich, das war auch der Moment, wo ich, glaube ich, ganz viele Haare verloren habe.
Was ist das für ein mentaler Load, wenn sowas dann auch noch passiert?
Das war brutal, aber ich hatte, glaube ich, die WM als Anker, der mir dann einfach wahnsinnig geholfen hat, weil ich das versucht habe, einfach ganz schnell zu verdrängen. Mhm. Weil ich sofort so ein Highlight vor mir hatte, wo ich gar nicht so die Zeit hatte, darüber so lange nachzudenken, obwohl das schon absolut traumatisch war. Ich hatte 2 Jahre danach immer noch schweißnasse Hände, wenn ich als Beifahrer irgendwo mitgefahren bin. Wenn mein Fahrer zu nah aufgefahren ist auf irgendwen oder zu schnell gefahren ist und so, habe ich immer noch schweißnasse Hände, ein paar Jahre danach gehabt. Das hat mich schon extrem belastet, aber die WM hat mir geholfen, da schnell das anders zu verarbeiten. Und dann kam ja ein Highlight nach dem anderen, also alles, was dazu kam. Dieses, du bist im letzten 23er-Kader, erster Moment, der Moment, als Yogi vor dem ersten Testspiel gegen Kamerun auf mich zukam und mich gefragt hat, kannst du links spielen? Ich guck den an, ja klar, mache ich.
Brutal.
Und ich wusste, okay, ich kann dieses Turnier auf der linken Verteidigerposition spielen. Ich hatte das das große Glück, einfach jede Sekunde zu spielen bei diesem Turnier, dann erlebt man das ja auch nochmal anders, als wenn du nur Auswechselspieler bist. Noch intensiver diese emotionalen Highlights dann auch mit dem 4-0-Sieg gegen Portugal, dann USA und Ghana eher schleppend, Algerien fast ausgeschieden, dann hast du in Frankreich Riesenspiel, Brasilien 7-1 und dieses emotionale Finale gegen Argentinien und diese Reise, die man da mitmacht, das war schon sehr, sehr besonders.
Nimm uns nochmal mit in diese. Also du hast gerade gesagt, dass er dich dann gefragt hat, okay, kannst du dann Linksverteidiger spielen, und du warst sofort hyped und hast gesagt, klar, ich bin dabei, aber lass uns nichts vormachen. Also du bist normalerweise Innenverteidiger, wir wissen, was da für ein Druck auf dem Kessel ist bei einer WM. Der ist natürlich dann auch von Spiel zu Spiel gestiegen und du weißt, du spielst zwar jede Minute und du bist dankbar und du haust dich natürlich rein und zeitgleich weißt du, du spielst auf einer Position, die eigentlich nicht deine ist. Du bist kein klassischer Linksverteidiger, kann man jetzt einmal so sagen, so festhalten. Hat dir das Druck gemacht? Hat dich das belastet? Oder hat dich das einfach nur gefreut, weil du Teil der ersten Elf warst? Wie war das damals?
Ich glaube, den Druck hat Yogi so ein bisschen rausgenommen, weil er mir schon auch gesagt hat, was er von mir erwartet. Und das waren jetzt nicht die Flankenläufe, die du so gut konntest und Flanken geschlagen hast und dieser krasse Offensivdrang, den du einfach gut machst oder gut gemacht hast, wie auch am Ende, du machst immer noch gut, also du bist immer noch aktiv.
Ja, danke schön.
Geht schon so, als wärst du auch schon raus. Also die du einfach überragend gut machst, die konnte ich natürlich jetzt in der Form nicht abrufen, aber ich wusste, was er von mir verlangt. Er hat gesagt, dass die Defensive einfach stabil sein muss, dass ich natürlich mit meiner Kopfballwucht defensiv wie offensiv einfach wichtig bin. dass wir wenig Gegentore kassieren müssen, weil die Temperaturen einfach so krank hoch waren, hohe Luftfeuchtigkeit und so. Es war ja super intensiv. Ja. Und dass man da nach einem Rückstand nochmal zurückkommt, ist sehr schwierig. Deshalb war es wichtig, dass wir erstmal hinten die Null stehen haben. Und die Aufgaben habe ich mir zu Herzen genommen und deshalb war meine eigene Erwartungshaltung auch gar nicht viel mehr. Mhm. Und ansonsten habe ich versucht, einfach das auf den Platz zu bringen, was ich kann. Und ich wurde ja schon auch kritisiert, sehr kritisiert auch von vielen Medien in der Zeit, dass wir so nicht Weltmeister werden können, kein gelernter Linksverteidiger und so.
Ehrlich, ja, das heißt ja, das habe ich
auch von Felix Magath damals, von meinem ehemaligen Trainer. Also das hat dann schon wehgetan. Aber meine...
Hat das was mit dir gemacht?
Ja, also man nimmt sich das natürlich zu Herzen. Also jeder, der sagt, man nimmt sich das gar nicht zu Herzen, ist totaler ja, ist Quatsch.
Lügner, brauchen wir
ist ein Lügner,
reden.
Also absolut, ja. Ist so dieses Phänomen, wenn du 1000 gute Kommentare bei Social Media liest und du denkst, boah geil, ja super. Und dann liest du einen, was bist denn du für eine Flasche, geh mal nach Hause.
Ja.
Dann nimmst du dir auf jeden Fall diesen einen Kommentar zu Herzen schlimm, und gehst dann erstmal mit dem gesenkten Kopf nach Hause.
So schlimm, ja, aber es war, ist Fakt.
So, also das, mich hat das auch ein bisschen beschäftigt, aber ich habe immer versucht, möglichst mir positiv zuzureden. Ich habe mich immer versucht, an Yogi zu orientieren, der mir immer wieder Rückmeldungen gegeben hat, wie er zufrieden war. Und das hat mir immer ehrlicherweise auch Halt gegeben für alles.
Ich hatte hier vor einiger Zeit, habe ich auch mit Per hier gesprochen und der hat es ja auch mal in seinem Buch erzählt und dann hier auch nochmal echt sehr eindrucksvoll in dem Podcast, wie er dann vor den Spielen immer auf die Toilette gegangen ist und dann ja erstmal den Druck ablassen und dann hat er immer davon erzählt, wie froh er war, dass die Spiele vorbei waren, weil dann konnte er mal wieder durchatmen. Kennst du dieses Gefühl, dass du nicht weißt, wohin mit dem Druck, beziehungsweise hattest du auch während der Zeit so ein Ventil, was dir geholfen hat, um so ein bisschen in dieses Gleichgewicht wieder reinzukommen?
Also dieses Extrem habe ich nicht gehabt, so wie Per. Ich war auch angespannt, ich kenne das auch sehr, dass man vor Spielen einfach diesen Ballast in den Oberschenkeln spürt, dieses 10 Kilo Gewicht in den Oberschenkel, wo man einfach nicht frei aufspielt, sondern man braucht immer irgendwie zum Teil eine halbe Stunde, damit man das, diesen Mental Load mal aus den Beinen rausspielt. So, das kenne ich.
Mhm.
Aber ich hatte jetzt nie so, dass ich irgendwie mich noch, dass ich mich übergeben muss oder so oder auf die Toilette gehen musste. So, das hatte ich in der Form jetzt nicht. Ich war verbissen und ich musste schon auch immer in meinen Tunnel. Und es gibt halt unterschiedliche Typen, ne? Also die einen sind so wie wir und die anderen gucken vorher ein Tennisfinale oder Tennisspiele auf dem Handy. Und so Thomas Müller-like und können dann aber einen Schalter anmachen, wenn es losgeht.
Das
konnte ich nicht. Das hatten wir ja gerade schon mal. Das ging nicht. Deshalb geht ja jeder auch anders mit dem Druck um. Und ja, ich bin schon auch mit schweren Beinen häufig aufs Spielfeld gegangen. Aber schlimmer wurde es jetzt eigentlich nicht, glaube ich.
Kennst du dieses Gefühl, was auch Per beschrieben hat und was ich auch sehr gut kenne, dass es manchmal gar nicht so unbedingt ein Genuss ist und dass man dieses Spiel aufgrund von Druck und aufgrund der äußeren Faktoren gar nicht so richtig genießen kann, 100%. Sondern einfach im Nachhinein froh ist, dass es vorbei ist, weil ich kenne das und ich finde, das ist teilweise so traurig, weil am Ende des Tages ist es ja schon auch das, was wir lieben und je größer die Bühne, desto besser darauf arbeiten wir auch hin und zeitgleich habe ich mich oft erwischt, wo ich mir dachte, boah, Haken hinter haben wir das auch und konnte es gar nicht so genießen und so aufsaugen, kennst du das?
Ja, 100%ig. Also die meisten Spiele sind ja auch eng.
Ja.
Das heißt, wenn du ein 4-0 zur Halbzeit hast oder zur 60. Minute, dann kam häufig der Moment, wo du dachtest, geil, so jetzt ist die Stimmung hier auf dem Siedepunkt, du bist im Flow, da kann nur noch wenig passieren, so und das waren die wenigen Momente, die man mal genießen konnte. Aber die eigentlich schönen Momente waren, wenn du in der Kabine saßt und du gewonnen hast oder gegen gute Gegner und Unentschieden gespielt hast, wo du einfach froh warst, dass das Ding rum war.
Es ist
vorher kein Genießen. Ja. Es ist harte Arbeit, es ist harte Arbeit. Also natürlich sind wir Profis geworden, weil wir den Sport lieben und weil wir den Fußball lieben. Aber spätestens ab dem Moment, wo Druck auf dem Kessel ist, wo Erwartungshaltung dazu kommen von dir selber, aber auch vom Verein, von den Fans, diese negative Stimmung, die du natürlich auch gerade auf Schalke schnell zu spüren bekommst, wenn du nicht performst, ja. Wenn das ganze Stadion gegen dich ist und dich auspfeift, wenn du Fehler machst und das ganze Stadion pfeift und so. Also da ist niemand davon befreit, sich das zu Herzen zu nehmen, und dann kannst du das gar nicht genießen. Also das ist unmöglich. Deshalb war man schon immer froh, gerade wenn die Erwartungshaltung des Vereins auch immer war, okay, du musst in die Champions League kommen. Das heißt, du brauchst ja schon auch viele Siege einfach. Jo. Und dann warst du immer froh, wenn du einen Dreier eingepackt hast und nach Hause gefahren bist. Von daher.
Ja, das kenne ich auch aus der Zeit von Inter damals. Das war, da saßen wir in der Kabine nach den Spielen und es war nicht so, boah, geil, let's go, wir feiern, und sondern es war immer nur wieder eins abgehakt.
Ja, klar.
Wieder eins abgehakt, wieder keine Angriffsfläche. Und das ist schon, das ist so ein anderer Druck, den man da nochmal hat, wenn man da wirklich so, so hohe Erwartungshaltung erfüllen muss, ist echt schon.
Ja, je höher du kommst mit dem Verein, desto schlimmer wird es. Bei Juventus hatte ich auch das Gefühl, du darfst kein Spiel verlieren. Nee,
darfst du auch
und
nicht.
Und wenn du ein Spiel verlierst, dann ist hier Land unter. Ja, und da war Schalke sehr emotional getrieben. Und natürlich war da auch Druck dabei, aber alle Großmannschaften, egal ob es Bayern ist, ob es Juventus ist, ob es Barca Real ist, das sind Mannschaften, da darfst du kein Spiel verlieren.
Ja, das ist nochmal
und
ganz
das kriegst du, auf jeder Ebene kriegst du das zu spüren. Ne?
Total. Um zurück zur WM zu kommen, es hat ja dann für euch echt geklappt und wir können uns alle erinnern, und Mario hat das Ding gemacht, ihr habt den Titel gewonnen. Was hat sich danach für dich verändert? Hat sich überhaupt was verändert? Nach diesem Titelgewinn, war das Genugtuung, war das auch mehr, weil am Ende des Tages konntest du auch die Mäuler der Kritiker stopfen. Mhm. Was ist danach passiert?
Es war auf jeden Fall Genugtuung, das Kritikern gezeigt zu haben. Mhm. Ich habe ja gesagt, waren mit Sicherheit auch viele nicht der Meinung, dass man mit mir auf der linken Verteidigerposition Weltmeister werden kann. Es war auch eine gewisse Genugtuung, weil man will ja immer das Maximum erreichen als Spieler, und also Champions League-Sieger bin ich nicht geworden, aber ich glaube, viel mehr als Weltmeister kannst du nicht werden. Deshalb war da schon auch so ein bisschen der Punkt danach bei mir, wo ich Spiele mehr genießen konnte als vorher.
Geil.
Weil ich einfach diesen ganz, ganz großen Druck raus hatte, ich muss was gewinnen. Und das war wirklich ganz cool. Natürlich hat man diese Euphoriewelle am Anfang mitgenommen, und man wurde irgendwie von allen Seiten wurde einem auf die Schulter geklopft und danke für einen tollen Sommer und super WM und alles ist cool. Das hat man dankend hingenommen, und auch, es ist natürlich ein schöner Moment, wenn man eine Wertschätzung bekommt, wenn man gesehen wird und so. Und damit musste ich dann erstmal auch lernen, umzugehen.
Okay. Auf jeden Fall, wir haben es dann ja besprochen, dann kommst du dann zurück zu Schalke und dann geht es erstmal schwierig los, direkt eine Niederlage im DFB-Pokal. Man muss sagen, dass dann die Karriere bei Schalke nach hinten raus, 2017 bist du dann gewechselt, ne? Vielleicht nicht mehr ganz so erfolgreich war wie die Zeit vor der WM. Es gab Rückschläge, es war einfach vielleicht nicht mehr so ganz so erfolgreich. Und 2017 entscheidest du dich dann für einen Wechsel. Und wir haben gerade zu Anfang des Gesprächs schon mal ein bisschen darüber gesprochen, dass es für dich sehr enttäuschend war und dass du einen großen Rucksack auch mit nach Juve genommen hast. Kannst du uns nochmal in diese Endphase mitnehmen, was da genau passiert ist und warum dieser Wechsel dann zustande kam?
Also ich spreche da eigentlich insofern ungerne drüber, weil ich jetzt auch nicht der Typ bin, der da unnötig nachtreten möchte. Und trotzdem die Geschichte da mit diesen Spritzen habe ich ja eingangs schon mal erzählt, dass der Verein da schon immer großen Druck auferlegt hat auf meine Person, dass ich spielen muss, weil ich der wichtigste Mann bin so ungefähr, und dann eine Reise nach China mitmachen musste, weil ich das bekannteste Gesicht bin, und eine Woche später wurde ich als Kapitän abgesetzt, wo ich mich nie drum gerissen habe, ehrlicherweise. Also ich habe das gemacht, aber es war jetzt nie so, dass ich das unbedingt machen musste. Und die andere Seite ist aber sehr schnell auf Konflikt auslaufen lassen wollte, und ich gemerkt habe, okay, es wird gerade dreckig gespielt. Und ich habe mich einfach überhaupt nicht gesehen gefühlt, überhaupt nicht verstanden gefühlt. Und es geht gar nicht darum, ob man mal auf der Bank sitzt. Ja, so what? Ja, klar, das ist eine Leistungsgesellschaft. Dazu, ja. Mhm. Und wenn man gerade aus einer Verletzung kam, ich war noch verletzt, ne? Mhm. Ich kam ja aus dieser Operation raus und ich habe 3 Tage trainiert, wo das alles entstanden ist. Und ich habe mich, also einfach überhaupt nicht wertgeschätzt gefühlt dafür, dass ich da 16 Jahre mein ganzes Herz gelassen habe. Und eine Personalie kam und hat dann Entscheidungen getroffen, die der ganze Verein dann irgendwie mitgetragen hat. Mhm. Und dann wurde medial auch noch immer wieder versucht, da anzukämpfen. Ich wäre ja sogar auch gerne wieder zurückgekommen, aber dann durfte ich nicht mehr beim Training mehr machen und so. Und ich habe, also wirklich, das hat mich einfach persönlich sehr, sehr, sehr verletzt. Brutal. Und ohne jetzt auf Einzelheiten eingehen zu müssen, aber das hat mich einfach persönlich sehr verletzt und das hat leider auch dazu geführt, dass ich das emotional nicht verarbeiten konnte. Ich habe damals, als ich zu Juve gegangen bin, das ist ja erstmal auf jeden Fall ein Aufstieg, du gehst zum italienischen Meister. Ja. Bin ja dann auch Pokalsieger und Meister noch geworden in dem Jahr. Und trotzdem musste ich allen Schalkern entfolgen. Ich, also so auf Social Media und so, ich konnte das nicht sehen.
Krass, so brutal.
Ja, ja, das hat mich einfach richtig getroffen. Also es hat mich richtig getroffen. Ja. Und ich war zwar immer auf der Sonnenseite, ganz lange Jahre auf Schalke. Ich wusste auch, dass der Fußball keine Dankbarkeit kennt und dass es auch eine andere Schattenseite gibt und so. Ich war aber ganz lange Zeit einfach auf der anderen Seite. Mhm. Und dass mich das dann in so einer Härte getroffen hat, habe ich nicht kommen sehen. Und hat mich deshalb auch, glaube ich, so hart getroffen.
Du hast das gerade selber gesagt, wir müssen da gar nicht im Einzelnen drüber drauf eingehen. Es geht mir mehr um das, was du gerade, ich finde dieses Wort so stark und so wichtig und es kommt so zu kurz in unserem Geschäft, dieses Wort Wertschätzung. Ne? Ich denke mir immer, wie kann das sein, ein Spieler, der für einen Verein alles gibt, der solange er da ist, keine Allüren, also nicht nur du bei Schalke, sondern auch generell, wenn er auf meine Situation bezieht, bei den Vereinen, wo ich dann rausgejagt wurde im Prinzip, man gibt alles für diesen Verein und dann trifft er einfach eine Entscheidung oder hat keinen Bock mehr oder was auch immer, dann ändert sich irgendwas in der Dynamik des Vereins und auf einmal bist du auf dem Abstellgleis und auf einmal kümmert sich keiner mehr um dich, sondern es geht nur darum, ja okay, der passt jetzt hier gerade nicht mehr rein, der muss weg. So, mich, genau wie du das gerade beschrieben hast, mich toucht das immer emotional so krass, weil ich glaube, wenn man eine Person ist mit Werten und wenn man gerade auch ein Fußballspieler ist, genauso wie du, der halt über diese Mentalität kommt und darüber kommt, dass man jeden Tag versucht, an sein Maximum ranzukommen und nie so gegen den Verein spielen würde, dann ist es, glaube ich, so brutal schwierig. Und ich frage mich immer, muss das so sein? Gibt es nicht auch noch also irgendwas zwischen diesen beiden Extremen, wo man vernünftig trotzdem auf einer Basis irgendwie eine Lösung finden kann? Ist ja okay, dass man dann vielleicht getrennte Wege geht. Und ist ja okay, dass man nicht immer füreinander verheiratet oder miteinander verheiratet sein muss. Das ist ja nun mal so, wie du sagst, Leistungsgesellschaft, wenn sich da Pläne ändern, ist das auch so. Mhm. Aber muss es dann immer brutal sein? Es gibt ja unzählige Beispiele davon, dass es dann in einer Schlammschlacht endet. Mhm. Kann man da nicht irgendwie das menschlicher lösen oder geht das einfach nicht, weil zu viel Geld und...
Der Wunsch ist natürlich immer da, dass das anders gelöst werden kann, weil die Kraft von Worten natürlich einfach ein ganz schweres Gewicht hat und die Art der Kommunikation und man kann das so lösen oder man kann das so lösen und man redet häufig immer nur von den Spielern, die sich dann aus einem Verein rausekeln, weil sie zu einem anderen Verein wollen und dann heißt es immer, ja, der blöde Spieler. Ja, genau. Ne? Aber es ist ja auch, so wie du sagst, in ganz häufigen Fällen einfach andersrum, dass der Verein einen rausekelt und dann...
dann wird der Verein aber nicht angeprangert.
Nee, genau. Spieler. Das ist dann vollkommen okay.
Das ist absolut in
Ordnung. Dass die Medien dann irgendwie noch beeinflusst werden und sagen, dass der Spieler schlecht für die Kabine sei und schlechte Stimmung macht und so. Also das, da gibt es ja ganz viele Mittel, die Vereine dann auch immer nutzen. Darüber wird dann irgendwie nie gesprochen. Und ich würde mir schon wünschen, dass es eine bessere Art der Kommunikation gäbe. Ich verstehe aber irgendwie trotzdem auch beide Seiten. Ne? Also wie viele Spieler gibt es, die sich dann einfach sagen, ja gut, dann spiele ich halt zweite Mannschaft. Aber ich kriege ja trotzdem meine Millionen trotzdem noch. Und wie viele Spieler gehen dann einfach nicht? Und natürlich wollen die Vereine die Leute von der Payroll haben. die haben die finanziellen Mittel nicht und wollen andere Spieler dafür einkaufen, aber sie können es nicht, solange der Spieler XY noch da ist.
Ja, das verstehe ich. Ne,
also von daher kann ich auch Vereine verstehen. Es ist nur auf persönlicher Ebene häufig enttäuschend, wenn es dann Spieler trifft, die vielleicht die es nicht ganz verdienen.
Ja, das und es kommt ja schon auch dazu, klar, wenn es dann Spieler sind, die sich auch nicht dementsprechend verhalten, dann kann ich das nachvollziehen. Das Argument, was du gerade reinwirfst, auf der anderen Seite ist es ja schon auch legitim, dass du auf deinen Vertrag sozusagen zurückgreifst. Ja. Ich meine, der Verein hat dir diesen Vertrag angeboten, also ja, es ist auch dein Recht, dass du dich auf diesen Vertrag beziehst. Und wenn du keine bessere Alternative, das ist ja dann auch noch immer was dazukommt, das vergessen ja dann die Leute, wenn du dann rausgeekelt wirst, an einem letzten Tag noch irgendwie transferiert werden musst, musst mit deinen Kids, mit Familie, alles drum und dran umziehen in vielleicht eine Stadt, in einen Ort, in ein Land, das du nicht kennst, wovon du nicht weißt, was dich erwartet, dass dann vielleicht ein Spieler auch mal sagt, ey, pass auf, ich weiß hier, was ich habe und es ist okay, dass ihr nicht mehr auf mich setzt. Ich werde trotzdem mein Bestes geben hier. Ich bin Spieler von Schalke, bin Spieler von XY.
Ja.
Aber ich beruf mich hier auf meinen Vertrag und das ist mein Recht. So, diese Seite wird nie gesehen. So.
Ja.
Und da wäre es schon ganz cool, wenn man da vielleicht sich als als Bubble so ein bisschen weiterentwickelt, weil ich finde es immer krass, dass es entweder das eine Extrem oder das andere Extrem gibt. Und bei dir ist es leider dann auch dieses eine Extrem, eben dieses negative Extrem geworden, das dich dann zu Juve gebracht hat. Wie würdest du dann diese Zeit nach Schalke beschreiben? Was hat sich verändert für dich? Wir haben gerade darüber gesprochen, dass du es vielleicht auch ein bisschen mehr genießen konntest, weil du halt nicht mehr diese Identifikation mit Schalke hattest. Was war das für eine Zeit nach Schalke?
Ich habe das total geliebt, da zu sein, in der Kabine zu sein mit großen Spielern. Ja. Ich erinnere mich immer noch gerne an die erste Situation, dass ich als Erster in der Kabine war und natürlich voll aufgeregt war. Und dann kommt ein Buffon als Erster in die Kabine und gibt mir wie so italienisch, wie es halt so ist, Küsschen links, Küsschen rechts, umarm mich und so und sagt mir, schön, dass du da bist. Und ich habe mich, geil, Alter. Das hat mich schon abgeholt. Und so wie emotional das in der Kabine war, das war genau meins. Und ich glaube auch, dass die Spielweise genau meins war.
Ich auch.
Umso bitterer, dass das dann aufgrund der ganzen Verletzungen sportlich nicht zusammengeführt hat. Und der die Leihe, die ich ja auch nur ein Jahr hatte, dann nicht weitergeführt wurde zu einem richtigen Vertrag. Aber ja, das ist dann auch okay. Also ich konnte das schon auch akzeptieren, weil das von meiner Seite auch nicht ganz so gut gelaufen ist aus medizinischer Sicht. Und dann wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Aber grundsätzlich die Zeit im Ausland zu leben, in eine andere Kabine zu kommen, sich wieder eine eigene, ein neues Standing aufzubauen, der Fußball, der einfach eine andere ist, so das alles, eine neue Sprache, das hat mich schon richtig getoucht. Das fand ich schon sehr, sehr gut.
Und das ging ja dann sogar auch noch weiter. Du hast gerade gesagt, das war dann Juve und danach kam noch eine andere Erfahrung dazu, bist dann nochmal zur Lokomotive nach Russland gegangen. Wie kam es zu der Entscheidung, dass du gesagt hast, okay, ich mache jetzt auch das nochmal?
Also die ganz ehrliche Antwort ist, ich wollte gerne Champions League spielen und es war jetzt nicht so, dass in einem Jahr, wo ich komplett verletzt war, alle Vereine gerufen haben, dich nehmen wir gerne.
Ja.
Mit dem Gehalt, was ich hatte, vielleicht mit der Ablösesumme, die ich kosten sollte, auch als Weltmeister irgendwo hinkomme, wo die Erwartungshaltung vielleicht auch nochmal eine andere ist, als wenn du einen 20-Jährigen einkaufst für deutlich weniger Geld.
Stimmt.
Und es war jetzt nicht so, dass alle Hurra geschrien haben. Und ich habe geguckt, okay, welche Mannschaft spielt Champions League und vielleicht kann ich von da aus nochmal einen anderen Schritt machen. Bei Moskau damals war ein deutscher Manager mit Erik Stoffelshorst, den ich aus Schalker Zeiten noch damals kannte. Der war Assistent bei Andi Müller, als ich meinen ersten Profivertrag unterschrieben habe.
Okay.
Mit Jefferson Fafan war auch ein ehemaliger Schalke, der da gespielt hat. Habe ich schon gedacht, ja okay, mach's einfach und probier's aus und stürz dich ins Abenteuer. Ich bin von da aus dann nicht mehr weggekommen und trotzdem hatte ich irgendwie auch eine aufregende Zeit. Wir sind auch Pokalsieger geworden, Vizemeister und so. Das war trotzdem, es war auch eine lehrreiche Zeit, wenn auch nicht auf allerhöchstem sportlichen Niveau, wie wir das aus Deutschland, Italien, Spanien kennengelernt.
War das dann auch der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, okay, das war es dann jetzt auch? Also, dass es einfach dann diese sportliche Ambition nicht mehr da war? Weil wir haben es ja auch schon jetzt oft besprochen, wir sind ja beides Fußballer, die immer nach diesem Maximum gestrebt haben und immer verbessern und ich will die beste Version meines Selbst sein. War das dann einfach da nicht mehr möglich und du hast dann gesagt, okay, dann kann ich besser einen Deckel drauf machen oder wie ist dann dieser Prozess gereicht?
Nee, ich hätte mir durchaus nochmal was anderes vorgestellt. Ich wäre auch gerne vielleicht nochmal nach Deutschland zurückgekommen. Mhm. Aber auch da hat jetzt nicht jeder Hurra geschrien.
Krass, okay.
Und zum anderen kamen ganz viele Punkte zusammen, die mir dann auch das Gefühl gegeben haben, so jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Zum einen kam Corona.
Nachher,
Corona, es war nichts mehr wie vorher, die Stadien waren leer und irgendwie habe ich gespürt, boah, der Fußball verändert sich gerade, scheint ein guter Punkt zu sein. Zum Zweiten, als ich nach Moskau gegangen bin, ist mein erster Sohn zur Welt gekommen, sprich die, es hat sich ja alles um 180 Grad gedreht, du hast auch Kinder,
ja.
Da verändert sich der Fokus komplett. Meine Frau wollte erst mitkommen, ist dann doch nicht mitgekommen. Wir haben uns mehr besucht, war kein Modell der Zukunft und es war wirklich schwierig, als Familie da zusammenzubleiben. Das war auch ein ganz, ganz großer Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss mich verändern. Ich, nichts auf der Welt bringt mich gerade von meiner, also setze ich auf die Karte, dass sich meine Familie irgendwie trennt, will ich auf gar keinen Fall. Und zum Dritten war der Punkt, körperliche Voraussetzung. Also natürlich habe ich immer noch Baustellen gehabt und so. Ich habe sie zwar gut in den Griff gekriegt da, aber es war jetzt nicht so, dass ich nur noch jedes Spiel genießen konnte. Und das waren alles Punkte, wo ich gesagt habe, weißt du was, es fühlt sich einfach richtig an. Und ich hatte ja noch einen anderthalb Jahre Vertrag in Moskau. Also ich habe dann auf viel Geld auch verzichtet, wo ich gesagt habe, das ist mir nicht wert. Dieser Weg fühlt sich genau richtig an und ich habe den auch nie bereut.
Boah, das wünsche ich mir auch, so einen Abgang auf jeden Fall, dass man das nicht bereut. Trotzdem geht so ein Schritt ja auch immer mit einer gewissen Ungewissheit einher. Mhm. Am Ende des Tages hat Fußball sehr, sehr lange Zeit dein Leben bestimmt. Mhm. Du hast dich über den Fußball identifiziert. Klar, wir sind auch immer Privatpersonen, aber trotzdem ist ja Fußball für uns allumfassend. Wie hast du es geschafft, dir diese neue Identität quasi nach dem Fußball aufzubauen? Und woran hast du gemerkt, ja, okay, Fußball ist jetzt zu Ende. Ich bin jetzt der Benny Hövedes ohne Fußball. Und der tut mir auch gut.
Das ist total schwierig, der Frage nachzugehen, wer bin ich eigentlich außerhalb des Sports?
Genau.
Du hast richtig gesagt, man identifiziert sich ja quasi das ganze Leben lang nur als Fußballer. Auch wenn man eine Privatperson ist, aber danach Sachen zu finden, die einen wirklich begeistern und die diese Emotionen auch so hervorrufen kann, wie das der Fußball kann, das ist unmöglich.
Das ist unmöglich.
Das ist unmöglich, aber man möchte ja trotzdem gerne was machen, wo man annähernd große Wertschätzung bekommt, wo man selber auch merkt, das macht mir Spaß, das macht mich persönlich glücklich. Und das muss man im besten Fall erreichen und dann ist, ehrlicherweise, ist viel Try and Error, ne? Also du baust ja gerade im Laufe deiner Zeit, auch wenn ich dich schon als Ex-Spieler
aufgedrückt. Ja.
Du machst ja ganz viel auch während deiner Karriere, was, glaube ich, super gesund ist und genau der richtige Weg ist, weil du hast dann erstmal einen Anker, an den du dich festhalten kannst. Wenn du aber rausgehst und erstmal nichts hast, dann fängst du ja bei Null an.
Ja.
Und dann bin ich einfach losgezogen und habe einfach ganz viele Dinge ausprobiert. Ich habe dann ein Sportmanagement-Studium bei der UEFA gemacht. Dann hat mich Olli Bierhoff gefragt, ob ich zur Nationalmannschaft gehen möchte. Dann habe ich das ausprobiert. Es war dann nicht der richtige Zeitpunkt für mich, da anzufangen. Habe währenddessen schon beim Fernsehen gearbeitet. Das hat mir ehrlicherweise immer am meisten Spaß gemacht, auch wenn ich nie Experte werden wollte. Und habe mich dann mit ganz vielen anderen Dingen einfach immer weiter entwickelt. Habe jetzt seit knapp anderthalb Jahren Matchborn ins Leben gerufen, die sich genau um dieses Thema kümmern.
Ja.
Was passiert eigentlich nach der sportlichen Karriere? Ich lade immer 30 Sportlerinnen und Sportler für ein Tagesevent ein. Sportübergreifend, da sind natürlich viele Fußballer dabei, aber auch Basketball, Handball, Eishockey, Hockey, Leichtathleten, alles, was du dir so vorstellen kannst. Und das Schöne ist, wir haben alle die gleichen Themen. alle haben die gleichen Themen. Egal, natürlich finanziell andere Backgrounds, ja, weil bei dem einen zahlst du eher drauf und bei den Fußballer bekommen erstmal viel Geld, aber alle haben die gleichen Themen. Wer bin ich außerhalb des Sports? Wie bekomme ich wieder Struktur in meinen Tag, wenn der Tag gekommen ist? Wie kann ich wieder glücklich sein? Wie finde ich heraus, worin ich überhaupt gut bin? Ich weiß es nicht. Ich habe mein ganzes Leben lang nur das eine gemacht. Ja. Und jetzt muss ich auf einmal genau wissen, was ich noch gut kann und gehe dem Ganzen nach. Also, und das versuchen wir immer zu machen. Wir laden interessante Speaker ein, die Themen aufgreifen. Wir tauschen uns natürlich auch viel aus. Viel hat auch viel mit Netzwerken zu tun, weil das ganz häufig auch hilft, jemanden kennenzulernen, der wiederum eine andere Person kennt, der dich dann wiederum irgendwo anders reinbringt und so weiter. So ist es halt im Leben.
Klar.
Das hilft total. Wir haben natürlich, wir versuchen immer Sponsoren mit reinzunehmen, die auch Mehrwert für die Athleten und Athletinnen bringen können. Da gibt es auch schon Sachen, die da zueinander gefunden haben, also auch tolle Geschichten. Und das finde ich, mich hat immer dieses andere Sportarten total interessiert. Wie trainieren die? Wie ernähren die sich? Wie verbringen die ihren Alltag? Das hat mich immer so brennend interessiert und deshalb macht mir das auch so großen Spaß, jetzt alle Leute irgendwie zueinander zu bringen und irgendwie schöne Tage miteinander zu verbringen.
Boah, echt total. Ich bin total beeindruckt davon. Das hatte ich auch noch als letzten Themenblock hier auf dem Zettel. Muss doch irgendwie eine total erfüllende Arbeit sein, ne? Also, dass man es so schafft, Leute zusammenzubringen, die aus den unterschiedlichsten Sportarten kommen, die sich alle nur über ihre Sportart identifiziert haben und die jetzt so gemeinsam auf der Suche sind, sich so eine Identität außerhalb des Sports zu suchen, herzuleiten. Mhm. Und kann ich wirklich nur meinen Hut ziehen, bin ich...
Es macht insofern großen Spaß, weil jeder hat zwar eine andere Sportart, aber wir ticken alle gleich. Ja, wir sind eben alle sportbegeistert, ja, genau, sind sportverrückt. Und ich liebe das ja bei vielen Leuten, die Sport machen, dass sie einfach eine Grundlockerheit mitbringen. Ja. Deshalb sagt ja auch jeder, wir vermissen die Kabine nach unserer aktiven Zeit am allermeisten. Es sind nicht die Spiele, nicht diese Stadien. Es ist die Kabine, die uns fehlt. Dieses Rumflaxen, dieses Scheiße labern.
Ja, klar.
Kind sein.
Dieses jung bleiben. Ja, genau,
das,
genau.
Dieses, du bist ja Kind in so einer Kabine. Und das fehlt ja allen. Und das, wenn wir auch so zusammenkommen, dann ist vielleicht ganz am Anfang so der Moment von zu viel Respekt gegenüber Fußballern da.
Naja, okay.
Der kippt dann aber ganz schnell, wenn wir zusammen Sport gemacht haben und dann ist es einfach ein ganz lockerer Schnack. Und das liebe ich so sehr, dass es einfach sportübergreifend so schnell einfach, obwohl die Leute sich gar nicht kennen untereinander, so schnell aufgebrochen wird und einfach gleich sind und das macht großen Spaß.
Boah, großen Respekt, muss ich echt sagen, großen Respekt. Also du hast mich schon als Ex-Fußballer bezeichnet, aber ich mache noch eben und dann komme ich auf jeden Fall auch vorbei. Ah, ja. Bevor wir zum Ende kommen, dieses wunderschönen Gesprächs. Ich habe gelesen, dass du auch ein Mensch bist, der sehr viele Routinen hat jetzt im Alltag, in diesem neuen Alltag quasi. Magst du den Zuhörern mal sagen, was das für Routinen sind und wie die dir helfen, damit sie vielleicht noch was mitnehmen hier aus der Folge?
Ich glaube, als Fußballer kriegst du ja jegliche Struktur vorgelegt. Du kriegst 365 Tage lang kriegst du einen Plan, was du zu machen hast, wann du wo zu sein hast. Und das hört von heute auf morgen auf. Und mir war es schon persönlich wichtig, dass ich nicht in so ein Loch falle danach, dass ich mir eine gewisse Struktur beibehalte. Und natürlich geben die Kinder eine gewisse Struktur vor. Ich habe 3 zu Hause. Natürlich müssen die in den Kindergarten, die müssen zur Schule, die müssen zum Sport, die müssen zu Freunden, dies, das, jenes. Aber ich versuche immer viel Sport zu machen, weil mir das wahnsinnig viel Kraft gibt. Das löst natürlich ganz viele Probleme, auch wenn du einfach Stress hast. Kannst du mit Sport super geil einfach wegrennen, wegspielen, wie auch immer. Ich stehe eigentlich jeden Morgen um 6 Uhr auf und habe immer so meine 20, 30 Minuten, wo ich erstmal ein bisschen Core Stability mache, Bauchrücken, ein bisschen Stretching, vielleicht mal eine Atemübung, wenn ich das schaffe vor den Kindern. Meistens sind die Kinder dann auch relativ schnell wach und ist nicht mehr möglich. Aber die Kinder kennen das mittlerweile auch, dass Papa erstmal auf der Matte liegt und erstmal ein paar Übungen macht. Und das hilft mir total, erstmal im Tag anzukommen. Es gibt mir Stabilität, es gibt mir ein gutes Körpergefühl. Das sind so Routinen, die ich mir immer versuche beizubehalten. Ich versuche mir immer genügend Zeit für Familie freizublocken, neben all den unterschiedlichen Projekten, die ich mache und bin natürlich auch viel unterwegs, reise viel, aber ich möchte trotzdem für jeden Baustein genügend Zeit haben, weil ich weiß, dass das dazu beiträgt, dass ich am Ende auch glücklich sein kann. weil nur Arbeit macht mich nicht glücklich, nur Familie macht mich nicht glücklich, nur Sport macht mich nicht glücklich. Es ist die Kombination aus allem. Und ja, ich weiß, ich bin super privilegiert, dass ich mir das irgendwie gerade so zusammenbauen kann, aufgrund einer finanziellen Basis, die ich vielleicht habe. Aber es ist schon so, dass ich, glaube ich, weiß, was mir gut tut. Und da lege ich auch großen Wert drauf.
Boah, stark. Ja, das mit der Core Stability am Morgen, das versuche ich mir mitzunehmen. Da, so weit bin ich noch nicht. Ich bin auch großer Fan von Atemübungen, von Yoga und von Pilates tatsächlich. Das versuche ich irgendwie auch einzubauen, aber es gelingt mir noch nicht mit Kontinuität.
Es ist doch immer das Gleiche, finde ich. Man muss sich immer dazu zwingen, das zu machen. Und nachher gehst du immer raus und denkst, boah, geil, dass du es gemacht hast.
Ja,
ich finde, das ist absolut mit jeder Atemübung so, es ist mit jedem Yoga so.
100%.
Es ist immer erst so, scheiße, mein Bock, gar keinen Bock. Und dann machst du es, oder auch mit meinen Core-Übungen, gar keinen Bock. Und dann machst du das, fängst an und denkst so, ja.
Das war's jetzt.
Morgen
muss es mir leichter fallen, es wird so ein geiles Gefühl, aber gut. Nein, ist nicht so. Ja, wir schreiben uns das auf die Fahne und daten uns ab, ob es klappt. Benny, von Herzen danke für dieses unfassbar intensive und schöne Gespräch. Das war ganz toll, hat mir ganz toll gefallen, danke dir.
Schön, freut mich. Danke für die Einladung.
So, ihr Lieben, und das war's auch schon wieder, die wunderschöne Folge mit Benny Benedikt Höwedes. Ich glaube, wir haben unglaublich viel mitnehmen dürfen. Ich durfte tatsächlich auch mit jemandem sprechen, dem ich damals sehr bewundert habe und zu dem ich aufgeschaut habe als Schalke-Fan, wie ihr alle wisst mittlerweile. Es war eine sehr bewegende Folge. Ich glaube, wir haben über viele interessante Themen gesprochen. Benedikt hat einen tollen Einblick gegeben in das, was ihn so begleitet hat, welche Probleme ihn begleitet haben in seiner Karriere. Und was er auch dadurch alles erreicht hat und was er erreicht hat durch das Ertragen von Schmerzen teilweise und das Treffen von wichtigen Entscheidungen. Von daher, ich hoffe, ihr konntet einige Sachen mitnehmen für euch und ich entlasse euch jetzt erstmal in die Woche mit dem Hinweis darauf natürlich, dass nächste Woche Kopfsache mit Benedikt Höwedes entscheidend. In diesem Sinne, liebe Grüße, euer Robin. Ciao, ciao. Obwohl Benedikt und ich uns bereits gut kennen, durfte ich heute im Podcast nochmal einiges Neues über ihn erfahren. In dem Podcast, den ich euch heute empfehlen möchte, lernen sich Menschen, genauer gesagt Promis, tatsächlich erst durch das gemeinsame Podcasten kennen und versuchen, beste Freunde zu werden. In 1+1 Freundschaft auf Zeit podcasten zwei Promis einen Monat lang miteinander, lernen sich kennen, diskutieren, spielen, labern und am Ende zeigt sich, bleiben die beiden in Kontakt oder war es doch nur eine Freundschaft auf Zeit? Zu Gast waren beispielsweise schon Regina Halmich und Nico Stank, Stefanie Heinzmann und Jasna Fritzi Bauer oder auch Ruth Moschner und Lesan. Den Link zum Podcast findet ihr wie immer in den Shownotes.
Das war Wie geht's? Mit Robin Gosens von ARD Gesund und Enjoy. Eine Produktion von Bose Park Productions für Julian Bruckmann und Robin Gosens im Auftrag des NDR. Sounddesign Jonas Hafke. Wie geht's erscheint jede Woche montags in ARD Sounds. Folgt unserem Podcast gerne und schaut auch mal bei unseren Social Media Kanälen vorbei. Bis zum nächsten Mal.